Die DHV-News vom 1. Dezember 2017. BMG legt neue Studie zu Cannabis vor. Fast im Knast wegen 0,9 Gramm. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Heute startet wieder unsere traditionelle Weihnachtsspendenkampagne. Wir sind nämlich hier nicht nur ein YouTube-Kanal, sondern wir sind deine Stimme für die Legalisierung und Lobbyarbeit kostet eben auch Geld. Und wenn euch unsere Arbeit 2017 gefallen hat, dann schickt uns doch eine kleine Spende oder am besten werdet gleich Fördermitglied und unterstützt uns nachhaltig mit einem regelmäßigen Jahresbeitrag. Das würde uns deutlich weiterhelfen. Die Details dazu, Kontonummern, weitere Informationen und so weiter findet ihr auf der DHV-Seite. Der Link ist unter dem Video und vor allen Dingen in dem Extra-Video, das heute noch online geht zu dem Thema. Deswegen erzähle ich hier auch nicht so viele Details, weil guckt euch das andere Video an. Da findet ihr alles und doppelt ist langweilig. Nur so ein paar kleine Sachen. Auf der Startseite ist der DHV-Homepage findet ihr wieder das übliche Spendenbarometer, wo ihr immer bis zum Vortag die Geldeingänge seht und mit uns zusammen fiebern könnt und gucken, ob wir das Spendenziel erreichen. Das ist immer ganz spannend. Da gucken immer ganz viele Leute mit uns zusammen dann rein. Was wir mit dem Geld vorhaben, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr da mitmacht, das alles verrät euch die DHV-Seite. Also ran, helft uns, nächstes Jahr wieder Vollgas zu geben für die Legalisierung und vielleicht sogar noch mehr zu tun als dieses Jahr, wenn wirklich viel reinkommt. Das wäre großartig. Zum Thema Cannabis-Spedition noch ein kleines DHV-Thema, werde ich jetzt nicht groß aufziehen. Ich will nur den vorläufigen Endstand hier noch verkünden. Den hatte ich ja letzte Woche noch nicht um die Zeit, da lief ja die Petition noch ein paar Stunden. Also wir haben auf Papier 46.507 Unterschriften persönlich beim Bundestag abgegeben. 500 weitere sind hier noch nachgekleckert nach dem Abgabetermin, die haben wir dann noch hinterhergeschickt. Und online sind dann am Ende insgesamt 139 Unterschriften zusammengekommen. Und das sind zusammen 83.156. Das ist jetzt erstmal für uns intern hier der endgültige Stand. Online beim Bundestag stehen diese Papierunterschriften noch nicht mit drin. Da steht noch, wir hätten das Quorum von 50.000 nicht erreicht. Aber die prüfen jetzt halt noch ein bisschen an den Papierunterschriften rum, werden die dann eintragen und dann wird klar sein, wir haben das Quorum erreicht und wir werden die stärkste Petition 2017 sein und bleiben. Denn ich gehe davon aus, dass die nicht arg viele Unterschriften aussortieren werden. Und weil einige gefragt haben, die jetzt doch noch irgendwie nachträglich schnell unterschreiben wollen, theoretisch ist das möglich. Ihr könnt auf unserer Seite das Formular immer noch ausdrucken und direkt an den Petitionsausschuss schicken. Solange die Papierunterschriften prüfen, mindestens werden die dann noch mitgezählt. Vom Gesamtergebnis her macht das aber keinen großen Unterschied mehr, denn wir haben sicher das Quorum erreicht und wir sind die beste Petition 2017 und die allerbeste aller Zeiten werden wir auch mit ein paar Stimmen, die nachkommen, nicht mehr werden. Wir rufen jedenfalls nicht mehr aktiv dazu auf, weitere Unterschriften einzureichen. Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, hört ihr von mir. Es gibt ein Urteil gegen den bekannten Schmerzpatienten Günther Weiklein. Der ist vielen bekannt aus den Medien und unter anderem auch, weil er mit anderen zusammen in Köln vor einigen Jahren mittlerweile ein spektakuläres Urteil erreicht hat, dass er selbst anbauen darf. Das war allerdings vor dem Gesetz und das BfArM hat Widerspruch eingereicht. Das Verfahren ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, hängt noch beim Bundesverwaltungsgericht. Weiklein hat aber jetzt ein neues Verfahren, strafrechtliches Verfahren am Hals gehabt, weil er halt angebaut hatte. Eine Nachbarin hat ihn angezeigt und das war eben jetzt vor Gericht. Und das Amtsgericht Würzburg hat ihn tatsächlich verurteilt, hat ihn nicht freigesprochen. Allerdings war das Urteil sehr milde. Er hat 300 Euro Geldstrafe auf Bewährung bekommen. Das ist erstens nicht viel und zweitens auch sehr selten. Geldstrafe auf Bewährung kommt nicht oft vor. Aber er muss sie halt auch nur zahlen, wenn er tatsächlich weiter anbaut. Im Moment hat er wohl auch die Erstattung durch die Krankenkasse und seine Sorte ist gerade in der Apotheke. Aber er sagt selber auch, also wenn jetzt dann wieder ein Engpass kommt oder so, dann muss ich halt wieder selbst anbauen oder muss mich auf dem Schwarzmarkt versorgen, weil das Apothekengras sich kein Mensch leisten kann. Und sein Anwalt hat auch angekündigt, auch gegen dieses Würzburger Urteil in Revision zu gehen. Widerspruch, wie auch immer, in die nächste Instanz. Der Kampf der Patienten für den Eigenanbau geht also auf jeden Fall weiter. Da ist Weigler nicht der Einzige, der an dem Thema dran ist. Und je größere Probleme das Medizingesetz mit sich bringt, desto größer ist da der Druck, desto mehr Patienten werden klagen und desto schlechter ist in so einem Prozess auch die Situation des BfA. Nochmal Gesundheitsministerium, die obere Behörde des BfA, Bundesinstitut für Arzneimittel. Das Gesundheitsministerium gibt alle 10 Jahre ungefähr eine Übersichtsstudie in Auftrag, wie gefährlich Cannabis denn jetzt ist, so ungefähr. Also die sollen den Forschungsstand zusammentragen, was man denn jetzt so alles über die Folgen des Cannabiskonsums weiß. Und in den 90ern war das die Kleiber-Kova-Studie. Die ist zum ersten Mal entspannter rangegangen sozusagen in das Thema, hat nicht ganz so ein dramatisches Bild, sondern ein realistisches Bild von Cannabis gezeichnet, wo natürlich auch auf Risiken eingegangen worden ist, aber wo auch klar geworden ist, okay, wir haben größere Probleme. Das hat der Bundesregierung natürlich jetzt nicht so wahnsinnig in die politische Linie gepasst. Und die nächste Studie dann hat dann Professor Thomasius bekommen, also einer der bekanntesten, ausgewiesensten Cannabis-Gegner und Legalisierungsgegner in Deutschland überhaupt. Der sollte dann eine neutrale Übersichtsstudie zum Thema Cannabis machen. Hat er auch gemacht und hat natürlich mehr die Risiken betont als die vorhergehende Studie. Aber auch da ist eigentlich klar geworden, im Vergleich zu Alkohol verblassen eigentlich sämtliche Risiken, die da überhaupt gezeichnet werden können. Und jetzt ist es also eine Frau Dr. Eva Hoch, die mit diesem Thema beauftragt wurde in den 10er Jahren sozusagen. Das wird jetzt erstmal wieder reichen bis in die 20er. Und da sind natürlich wieder einige Risiken angesprochen worden. Viel Neues ergibt die Studie aber nicht. Sie ist mächtig durch die Medien gegangen jetzt diese Woche. Überall wurde sie zitiert und überall war wieder von den Risiken des Cannabiskonsums die Rede. Also insofern für unsere Legalize-Debatte jetzt nicht unbedingt hilfreich. Aber im Grunde auch okay, man kann ja auch mal über die Risiken reden. Zumal eben jetzt nicht viel da überdramatisiert wurde, was die Studie selbst angeht. Und das Thema Cannabis als Medizin war da auch zum ersten Mal ein größeres Thema. Wo hilft überhaupt Cannabis-Medizin? Wo gibt es da wirklich Beweise? Wo gibt es nur Hinweise und so weiter? Gibt zwar auch nicht viel Neues. Eigentlich wurde da auch nur zusammengefasst, was immer schon auch von Ärzten und Wissenschaftlern immer wieder zitiert wird, dass eben nur bei wenigen Themen wirklich belastbare Beweise da sind, dass Cannabis hilft. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose und bei bestimmten Schmerzzuständen. Bei vielen anderen aber eben nicht. Das führt eigentlich das nur dahin zu der Erkenntnis, dass es solche Studien eben auch gar nicht gibt. Die werden eben nicht gemacht, weil das normalerweise der Pharmaindustrie abverlangt wird, wenn die ein neues Medikament auf den Markt bringen wollen. Da müssen die super teure, super genaue Studien machen. Das machen die bei Cannabis eben nicht, weil sie das nicht patentieren können, das über den Preis nicht wieder reinholen können, die teuren Studien. Deswegen gibt es die eben nicht zu Cannabis, was natürlich nicht heißt, dass Cannabis nicht bei viel mehr Krankheiten hilft. Da gibt es jede Menge Erfahrungsberichte von Patienten, kleinere Studien, die alle sagen, hier hilft Cannabis, da hilft Cannabis und so weiter. Aber es gibt eben diese Riesenstudien nicht. Und die Studie hier selbst, die Übersichtsstudie, sagt auch nur, ja, da ist mehr Forschungsbedarf, da muss man halt nochmal genauer hingucken und so. Nur wie das dann interpretiert wird von Medien und von Ärzteschaft und so weiter, die dann sagen, ja, Cannabis hilft eigentlich überhaupt nur ganz selten und man sollte auch nur bei ganz wenigen Krankheiten Cannabis anwenden als Arzt und bei allem anderen besser die Finger davon lassen. So mit dem Tenor geht dann die Bundesärztekammer an die Sache ran. Das ist natürlich ein Fehlschluss. Nur weil es eben diese Studien nicht gibt, heißt das nicht, dass Cannabis in den Bereichen nicht hilft. Und beim Thema Genussmittel ist eigentlich ähnlich. Die Studie selber dramatisiert nicht arg viel. Die geht nur auf die üblichen Risiken ein, die alle schon bekannt sind im Grunde. Also wer Cannabis zum Beispiel raucht, mit oder ohne Tabak, könnte Probleme mit den Atemwegen kriegen. Rauchen ist nie gesund. So weit, so gut, wissen wir alle. Gedächtnisprobleme bei akutem Konsum, wissen wir auch alle. Klar, das Kurzzeitgedächtnis arbeitet da eben nicht so optimal. Sie sagen, dass da auch leichte Schwächen bei chronischem Konsum gibt, die aber reversibel sind. Das Kurzzeitgedächtnis erholt sich, wenn man den Cannabiskonsum wieder absetzt. Am ehesten fand ich noch überraschend, dass Sie sagen, das Risiko von Hodenkrebs erhöht sich. Das wäre also wirklich wissenschaftlich evident nachweisbar. Mag sein. Andererseits haben Sie nicht dieses Gerücht bestätigt, dass zum Beispiel der IQ durch Cannabiskonsum sinkt. Da haben Sie, sagen Sie, das ist nicht nachweisbar, es gibt keine Senkung des IQ durch Cannabiskonsum. Da haben Sie also an der Stelle sauber gearbeitet, obwohl das vorher immer wieder behauptet worden ist. Also im Großen und Ganzen keine dramatisierende Studie, aber eben eine, die uns jetzt wieder lange erhalten bleiben wird, als Grundsatzwerk sozusagen, was das BMG in der Schublade hat, demnächst auch als Buch rausbringen wird. Und dass die Medien das dramatisieren können, liegt eigentlich nur daran, dass sie nicht mit Alkohol vergleichen. Sobald man anfangen würde, diese Risiken, die hier aufgemalt werden, mit den Risiken von Alkohol oder auch von Tabak zu vergleichen, aber besonders von Alkohol, dann wäre die Sache ganz eindeutig. Cannabis ist nicht gefährlicher als Alkohol. Alkohol ist die gefährlichere Substanz und es gibt keine medizinische Begründung, Cannabis zu verbieten und Alkohol nicht. Ansonsten bleibt die Warnung klar, Cannabis ist nicht harmlos. Speziell für Jugendliche, das wurde auch nochmal rausgestellt, kann Cannabis erhöhte Risiken mit sich bringen. Also je später und je weniger, desto besser. Eine interessante Nachricht aus den USA, die neue Kultur, die da auf uns zurollt. Eine Firma in Las Vegas hat ein neues Produkt entwickelt, nämlich Kaffeepads. Ihr kennt die alle für diese Blitzkaffeemaschinen da, wo man immer den Plastikmüll mit reinschiebt und ohne Dreck seinen Kaffee hat. Das wird jetzt mit Cannabis kombiniert. Da gibt es jetzt solche Pads, wo Cannabis mit Kaffee, mit Tee oder mit Kakao kombiniert ist, die man da eben nur in die Maschine reinstecken muss. Tolles Produkt wahrscheinlich für viele, die nicht so auf Umweltprobleme achten und mit Müllproduktion wenig Probleme haben, aber an sich natürlich irgendwie cool. In Kalifornien aber zum Beispiel wird das schwierig mit dem Produkt, weil die jetzt in ihrem neuen Gesetz drinstehen haben, Cannabis-Produkte dürfen nicht mit Koffein kombiniert werden. Da wird es diese Pads also wahrscheinlich nur mit Kakao zusammengeben. Ja, da wird man als Hanffreund schon ein bisschen neidisch, wenn man denn in Deutschland ist, denn hier tickt die Welt noch ein bisschen anders. Da gab es wieder auch mal ein paar Richtersprüche gegen Konsumenten. Und in einem Fall wurde jemand zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er in einem entlegenen Waldstück 3 Cannabispflanzen angebaut haben soll. Zugegeben hat er das nicht. Da gab es einen Indizienprozess, wo dann auch Kameraaufnahmen ausgewertet wurden, die eigentlich Wildtiere filmen soll, also eine Wildtierkamera. Da ist der Typ durchs Bild gelaufen, irgendwie mit nicht genau erkennbaren Pflanzen. Und 3 Monate später wurden in der Nähe die 3 Handpflanzen gefunden und so. Also Riesenaufwand. Ja, 10 Monate Gefängnis auf Bewährung, Wahnsinnsstraftat. Einer der vielen entkriminalisierten Cannabiskonsumenten in Deutschland. Und dann gibt es noch einen anderen Fall, noch einen Richterspruch, wo jemand auch fast im Gefängnis gelandet wäre, haarscharf, wegen 0,9 Gramm Cannabis. Es war seine allerletzte Chance, wenn er nochmal mit 0,9 Gramm Cannabis erwischt wird, ist er definitiv im Knast. Das liegt natürlich daran, dass er eine Bewährungsstrafe laufen hatte. Also er hat früher mal mit Cannabis gehandelt, war ein Dealer und hat da eben diese Bewährungsstrafe bekommen, die dann widerrufen wird, wenn er sich nochmal was zu Schulden kommen lässt. Aber man muss natürlich auch sagen, über diesen Umweg wird dann ein totales Konsumverbot durchgesetzt, wo die Politik immer sagt, ja, also Konsum ist ja auch formal nicht verboten, aber auch der Besitz geringer Mengen ist entkriminalisiert, da passiert den Leuten ja nichts. Aber wenn sie dann halt mal irgendeine Bewährungsstrafe haben, dann wird dieses Besitz- und Konsumverbot dann doch irgendwie durchgesetzt und man kann eben auch für weniger als 1 Gramm im Knast landen. Und da kann man eben nur sagen, ja, entweder ist der Konsum und Besitz verboten oder nicht oder wird irgendwie toleriert oder nicht. Aber gerade in dem Fall ist ja auch so, der Junge hat sich das ja scheinbar zu Herzen genommen mit seinem Dealer-Prozess und ist, wenn er mit 0,9 Gramm erwischt wird, ist ja offensichtlich, er dealt jetzt da nicht, rennt nicht irgendwie mit den Kilos durch die Gegend, sondern das ist eindeutig eine Eigenverbrauchsmenge. Er hat sich da also irgendwie gebessert und soll jetzt dann trotzdem demnächst in den Knast. Das sind Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Keine Haftstrafe für 0,9 Gramm, egal was vorher passiert ist. Würde zum Beispiel auch den Mann mit seinen 3 Pflänzchen im Waldstück genauso betreffen. Wenn der jetzt nochmal irgendwann mit einem halben Gramm erwischt wird, muss er damit rechnen, dass seine Bewährung widerrufen wird und er im Knast landet. Und wenn man dann dran denkt, dass in Nevada demnächst erwachsene Menschen Cannabis in Kaffeepads kaufen können, ist das umso absurder, die ganze Sache. Aber damit es nicht ganz so traurig ausgeht hier, gehe ich nochmal zurück in die USA und erzähle da nochmal eine spektakuläre Geschichte. Manchmal lese ich ja Dinge, wo ich spontan loslachen muss, wenn ich die lese, weil die einfach so absurd und witzig sind irgendwie. Und so eine Geschichte hat sich in den USA mal wieder abgespielt. Auch die haben ja nach wie vor viel Repression, je nach US-Staat. Da ist ja die Cannabispolitik zwischen den US-Staaten noch viel, viel unterschiedlicher als uns zwischen den Bundesländern. Und in Detroit wollten die Ordnungskräfte wohl mal wieder so richtig aufräumen. Die haben jede Menge Zivilfahnder auf die Straße geschickt. Da gab es ein Team, das hat sich als Dealer ausgegeben, um Konsumenten zu fangen. Und ein Team, das hat sich als Konsumenten ausgegeben, um Dealer zu fangen. Und die beiden Teams, die nichts voneinander wussten, die sind sich dann auf der Straße begegnet und wollten sich dann alle gegenseitig verhaften. Dann haben die sich alle gegen die Verhaftung gewehrt und haben schnell noch Verstärkung gerufen und so. Und es hat alles in eine wüste Prügelei ausgeartet, bis sie dann irgendwie das Missverständnis aufklären konnten. Und alle Beteiligten an dieser Schlägerei waren Zivilfahnder, die sich da gegenseitig verhaften wollten. Also eine unglaubliche Geschichte, großartig. Da kann man sich abendelang drüber lustig machen und ausmalen, wie das abgelaufen sein muss. Also richtig dick und doof mäßig, Slapstick irgendwie. Und damit komme ich zu den Terminen. In Mannheim gibt es einen Infotisch zum Thema Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel am Samstag, den 2. Dezember von der Ortsgruppe dort. In Heidelberg, dieselbe Ortsgruppe Rhein-Neckar, trifft sich am 4. Dezember. In Berlin gibt es einen netten Termin. Das Hanfmuseum feiert den 23. Geburtstag, Mittwoch, 6. Dezember, mit Tag der offenen Tür, freier Eintritt, wenn ich es richtig verstanden habe. In Halle trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, den 6. Dezember. In Weimar gibt es eine Podiumsdiskussion, drogenpolitische Konzepte im Austausch. Das ist von Linken organisiert und ich glaube, Frank Tempel ist dabei. Wer also mal mit Frank Tempel mal wieder reden will oder überhaupt mal reden will, hat da die Gelegenheit. In Berlin trifft sich das Cannafem-Netzwerk Girls Night Out. Also für alle Mädels da draußen, die irgendwie da zufällig in Berlin sind. Am 7. Dezember gehen die Mädels auf die Piste und unterhalten sich um alles rund um Cannabis und Frauen. In Heidelberg gibt es einen Hanfstand, steht hier, der DHV-Ortsgruppe auf dem alternativen Weihnachtsmarkt, Sonntag, 10. Dezember. Dortmund gibt es ein Interessententreffen zur Gründung einer DHV-Ortsgruppe. Also es gibt immer mal wieder auch neue Gruppen, die versuchen sich zu gründen, die das nur schaffen, wenn viele Interessierte da sind und Potenzial da ist von Leuten, die sich engagieren und so weiter. Also Dortmunder, ihr seid doch viele, geht doch mal dahin und gründet eine neue DHV-Ortsgruppe. Sonntag, 10. Dezember und der letzte Termin, ein Vortrag Cannabis, weiter ein Aufregerthema in Mainz, Dienstag, 12. Dezember im Rahmen der Mainzer Schmerzkonferenzen. Das wird also einen medizinischen Schwerpunkt haben, nehme ich an. Alle Infos dazu unter dem Video ist der Link zu unserer Terminübersicht. Ja, und kennt ihr die Glocke? Ich habe jetzt erfahren, dass die wichtig ist. Normalerweise sage ich ja jetzt immer, abonniert diesen Kanal. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ihr müsst die Glocke aktivieren. Kennt ihr die? Bis letzte Woche kannte ich die Glocke nicht. Daran seht ihr auch wieder, ich bin eigentlich hauptberuflich Cannabis-Legalisierer und nicht YouTuber. Dass ich jetzt erst von der Glocke höre, die müsst ihr anklicken, damit ihr informiert werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn ihr die neue Glocke da neben dem Abonnieren-Button nicht anklickt, kriegt ihr keine Nachricht, dass das neue Video da ist. Also haben wir mal alle mal wieder was zu tun, die bis jetzt Abonnenten sind und noch keine Glocklianer. Alle mal klicken, ja? Damit wünsche ich euch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend.